ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Sie gilt als Urmutter der feministischen Sprachwissenschaft und Erfinderin der geschlechtergerechten Sprache, die Linguistin Luise F. Pusch. Im Januar ist sie 80 Jahre alt geworden und streitbar wie eh und je. Auch wenn heute an vielen Stellen gegendert wird, ist dies immer noch nicht selbstverständlich und ihre Forderungen hochaktuell. Wir wiederholen jetzt ein Gespräch mit Luise F. Pusch aus dem Jahr 2019.
Dazu begrüßt sie Friederike Sittler. Heute mit einem Thema, über das sich trefflich streiten lässt und das viele in Wallung bringt. Wie Frauen in der deutschen Sprache sichtbar machen. Es geht um das generische Maskulinum, also nur in der männlichen Form zu sprechen und alle zu meinen, oder aber weibliche Endungen oder das Gender-Sternchen zu benutzen. Für die einen unabdingbar, für die anderen beispielsweise Verhunzung der Sprache und Genderwahn. Mein Gast ist die Frau, die als eine der beiden Begründerinnen der feministischen Linguistik in Deutschland gilt, die jedes Jahr den Kalender Berühmte Frauen herausgibt und deren frühe Werke viele Frauen noch in ihrem Bücherschrank wiederfinden dürften, vielleicht auch einige Männer. Bei mir war es die Inspektion der Herrenkultur und das Deutsche als Männersprache, die ich wiederentdeckt habe. Manche haben vielleicht auch Sonja gelesen, die Geschichte einer lesbischen Liebe, zuerst unter Pseudonym veröffentlicht. Luise F. Pusch. Was ich mich ja immer gefragt habe, wofür steht das F?
Das F, da sagte eine auch aus dem Publikum bei einer Veranstaltung, das steht für Fürstin. Nein, also meine Mutter hat mich Frohmut genannt. Meine Mutter war Krankenschwester und auf ihrer Station war eine, die ganze Station eben fröhlich und lustig stimmte, obwohl sie sehr krank war. Das hat meine Mutter damals sehr beeindruckt. Und sie hat sich vorgenommen, wenn ich mal eine Tochter kriege, dann will ich die auch Frohmut nennen. Und den Namen fand sie so wunderbar, dass sie mir also keinen Ausweichnamen dazu getan hat. Ich war dann aber eher ein stilles, also bis melancholisches Kind und musste mir dann auch noch immer anhören, ja, also du machst deinem Namen aber überhaupt keine Ehre. Das hat mich dann noch mehr verstimmt oder ich wurde also wegen der Assoziation zu Hartmut und Helmut immer irgendwie schon mal in die Männerabteilung gesteckt, zum Beispiel in Jugendherbergen. Das hat mich dann alles so genervt, dass ich mit 17 Jahren meine Klassenkameradinnen und auch die Lehrer und Lehrerinnen an meiner Schule gebeten habe, mich jetzt sofort Luise zu nennen. Das haben die auch freundlicherweise gemacht. Dann habe ich unter dem Namen einiges veröffentlicht. Und habe dann mit 26 bei der Behörde in Hamburg darum gebeten, damit also mein Name kontinuierlich derselbe bleibt, dass ich da auch meine Dissertation unter dem Namen dann veröffentlichen konnte. Dann wurde das amtlich gemacht und die Sachbearbeiterin sagte auch Frohmut, also das ist ein Härtefall, das kostet nur 50 Mark. Und das F steht da jedenfalls noch aus Pietät für meine Mutter, der an dem Namen so viel gelegen war. Aber ich habe ihn immer verschwinden lassen unter dem F, aber jetzt sehe ich auf meinen Flugzeugtickets, wird er immer ausgeschrieben, weil es genauso aussehen muss wie im Pass. Und immer, wenn ich dem Namen da wieder begegne, bin ich verstimmt.
Kommen wir zu dem eigentlichen Thema, das viele momentan auch wieder beschäftigt. Die Diskussion ist uralt, das generische Maskulinum, der Lehrer, das meint dann die Frau mit, Journalisten, Richter, Verkäufer. Das hat ja auch lange Zeit so funktioniert. Ich habe bei mir selbst gemerkt, ich bin in den 80er Jahren auf ein Mädchengymnasium gegangen. Wir waren ausschließlich Frauen und trotzdem habe ich für die Schülerzeitung gearbeitet und für die Schülermitverwaltung. Ich fand das überhaupt kein Problem und im Gegenteil sagen ja auch bis heute manche Frauen, nee, wir finden es diskriminierend, wenn wir immer noch mal herausgehoben werden mit der weiblichen Endung. Und wenn man heute guckt, gibt es ganz verschiedene Formen, um das Männliche zu durchbrechen. Keiner hat sich so richtig durchgesetzt. Mhm. Sie haben damals die ersten Vorstoße gemacht in den 80er Jahren mit der Männersprache. Tja, haben Sie die heile Sprachwelt zu sehr in Unordnung gebracht, dass heute gar nichts sich richtig durchsetzt?
Das ist eigentlich war zu erwarten und war auch meine Absicht, denn ich will ja nicht irgendwie diktatorisch etwas verordnen, sondern die Sprachgemeinschaft muss schon selbst herausfinden, was sie dann letztlich am besten findet, um sprachliche Fairness walten zu lassen. Und da sind sie jetzt mittendrin in der Debatte. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass das also so schnell geht, wie viele sich gedacht haben. Das ist immerhin die Sprache, die ist ja in Jahrtausenden gewachsen. Und die hat sich relativ schnell geändert, aber für viele wiederum nicht schnell genug. Die möchten am liebsten irgendwie eine Regel haben oder eine Vorschrift, an die sie sich nun halten können. Es gibt aber immer nur Empfehlungen und das ist auch der Natur der Sache entsprechend. Und ich kann auch bestätigen, was Sie sagen. Also in den 60er Jahren, als das noch kein Thema war, habe ich auch immer an Behörden geschrieben, sehr geehrte Herren, obwohl da überwiegend wahrscheinlich Frauen tätig waren. Aber die allgemeine Anrede an Behörden war, sehr geehrte Herren, damit der Herr, der da eben eventuell saß, nicht verstimmt war und als Frau angeredet wurde. Und das gilt bis heute. Also die Regel, die wir da haben im Deutschen, ist, dass jede Gruppe, der ein Mann zugehört oder auch nur zugehören könnte, ist im Deutschen eine männliche Gruppe grammatisch. Deswegen also, liebe Leser, liebe Hörer, und das soll die Frauen, die da eventuell auch noch sind, mitmeinen. Das wurde uns dann bewusst eigentlich durch die sprachkritische Bewegung in den USA. Da gab es ja die Sprachkritik an dem N-Wort, also Nigger, und wirklich Diskriminierung der Schwarzen. Und die haben dann ja auch noch nicht so viel feste Bezeichnungen. Es hieß dann also die Blacks und dann African Americans und jetzt Colored People. Da gibt es auch verschiedene Vorschläge und das betrifft ja nur das Lexikon. Während was, womit wir zu kämpfen haben, das ist die Grammatik. Das ist nochmal eine ganz andere, viel schwierigere Sache. Die Grammatikregel im Deutschen, 99 Sängerinnen und ein Sänger sind automatisch 100 Sänger. Die Frauen, die vorher noch zu sehen waren, die verschwinden einfach.
Der BGH hat aber geurteilt, Kunde einer Sparkasse kann auch eine Frau sein. Eine Klägerin ist da unterlegen.
Ja, der BGH ist da einfach nicht genügend informiert oder aufgeklärt. Ich nehme an, das waren überwiegend Männer, die das gefunden haben. Und das ist auch natürlicherweise die Meinung der Männer, dass die Sprache in Ordnung ist, denn die ist auch genau für Männer gemacht.
Ihr Favorit damals in den 80er Jahren, als Sie angefangen haben, wäre ein Neutrum gewesen. Wie hätte das denn geklungen?
Ich war eben insgesamt gegen die Endung N, weil die letztlich diskriminierend ist. Also ich fand, wir Frauen müssen die Stämme besetzen. Das In ist eigentlich überflüssig, das sehen wir an Beispielen wie die Angestellte und der Angestellte. Da reicht allein der Artikel, um die Geschlechter zu differenzieren, deswegen sprechen wir davon Differentialgenus. Und das In muss abgeschafft werden, und dann hätten wir also sowas wie die und der Arzt. Und dann wissen wir noch nicht genau, wie wir die Leute nennen in Stellenanzeigen, wie wir über die sprechen, wo das Geschlecht nun keine Rolle spielen soll. Und da sagte ich, wir haben ja im Deutschen das Neutrum, warum sollen wir das nicht aktivieren? Also gesucht ist ein Arzt, der sich auch auf das Mikrobiom spezialisiert hat. Oder gesucht ist ein Theologe, der sich in feministischer Theologie auskennt. Und wenn dann das Theologe da angekommen ist und wir stellen fest, das ist eine Frau, dann nehmen wir gerne diese Theologe, also ohne ihn.
Da werden jetzt manche den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, es ist zwar klug gedacht, aber es verhunzt doch total die Sprache und es ist eine Kopfgeburt. Ich meine, durchgesetzt hat es sich auch nicht, Ihr Vorschlag.
Nein, verhunzt, das wird immer gerne gesagt zu allen Veränderungsvorschlägen. Alles, was neu und anders ist, ist für viele ja deswegen hässlich, weil es nicht das Gewohnte ist. Für andere ist es deswegen hübsch und angenehm, aber das ist die Minderheit. Und tatsächlich, also es ist eine Kopfgeburt, das heißt, das ist jetzt eine negative Bezeichnung, ich würde sagen, es ist eine systemlinguistische Analyse, die ist tipptopp, aber die Sprachgemeinschaft mochte das überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch die Feministinnen mochten es nicht. Die sagten also, Luise, wir haben jetzt hier gerade das In, also dass wir hier als Regisseurin endlich mal bezeichnet werden, also mit Mühe durchgesetzt. Und jetzt willst du das wieder abschaffen? No way, das machen wir nicht mit. Habe ich dann eingesehen, ich muss darauf Rücksicht nehmen und ein Zwei-Stufen-Modell zum Beispiel vorschlagen. Wir werden das In erstmal so lange forcieren, bis es sich durchgesetzt hat und die Menschen also wirklich auch merken, dass da auch Frauen im Spiel sind. Und dann setzen sich alle Beteiligten oder ihre Delegierten an einen Tisch und verhandeln eine vernünftige Sprache. Das könnte dann durchaus das Modell mit dem Neutrum sein. Aber es könnten auch ganz andere Modelle sein. Da sind also etliche auf dem Markt inzwischen.
Ja, bis hin jetzt zum Gender-Sternchen. Das wird innerhalb des Wortes gesetzt und soll deutlich machen, dass es mehr als das weibliche und das männliche Geschlecht gibt. Mhm. Es werden jetzt verschiedenste Geschlechtsbezeichnungen benannt. Bei Facebook sind es ungefähr 60, die sich teilweise auch doppeln. Und dann soll das Gender-Sternchen mitten im Wort genau das symbolisieren. Wir meinen alle. Interessanterweise aber, habe ich von Ihnen gehört, mögen Sie das Gender-Sternchen nicht. Warum?
Zu Anfang der Debatte hieß es dann Lehrer / innen oder Lehrer Klammer auf, innen Klammer zu. Und das symbolisiert eigentlich, die Frauen sind zweite Wahl. Und deswegen war die Lösung mit dem großen I, wo das kleine I praktisch mit dem Schrägstrich verschmolzen ist, so eine raffinierte Lösung. Das sieht zwar irgendwie aus wie ein Femininum, aber dadurch, dass das I so groß da aufragt, können wir sagen, es ist eine Abkürzung für die Doppelform. Und in der Form hat sich das also sehr weitgehend durchgesetzt. Und dann kam die Transgender Community und hat aus diesem großen I wieder ein kleines I gemacht und dazwischen eben diesen Stern gesetzt. Das heißt, diese Assoziation an das generische Femininum, die wird zerstört durch den Genderstern. Deswegen lehne ich diese Lösung ab, obwohl ich das Anliegen wichtig finde. Aber ich finde auch andererseits, dass es sprachlich eine völlig andere Sache ist, als das, mit dem die Frauen zu kämpfen haben.
Ja, nun sagen aber die Transgender-Vertreterinnen und Vertreter, ihr habt doch als Frauen dafür gekämpft, sichtbar zu werden und ihr kennt die Diskriminierung. Also bitte, dann müsst ihr doch an unserer Seite sein, jetzt auch die Diskriminierung anderer Geschlechtsformen zu beenden.
Ja, das sind wir ja auch. Wir sind voll an Ihrer Seite, wir finden nur diesen Vorschlag nicht so gut. Deswegen habe ich einen Gegenvorschlag gemacht, der die Assoziation an das generische Femininum nicht so stark stört. Ich habe gesagt, wir könnten diesen Genderstern, damit er das Wort nicht in drei Teile zerreißt, auf das I setzen. Also so wie wir früher auf dem I manchmal kleine Herzchen gemalt haben, als statt des I-Punkts oder I-Tüpfelchens können wir da einen Genderstern drüber setzen. Bloß, das ist also rein äußerliches Argument, das gibt es noch nicht auf unseren Tastaturen. Das Add-Zeichen gab es früher auch nicht, das gibt es inzwischen. Also da müssen wir eine Weile warten, dann kriegen wir dieses I mit Sternchen. Das fände ich sehr, sehr gut als Kompromisslösung. Bis wir das haben, nehmen wir einfach das Ausrufezeichen anstelle des I mit Sternchen. Schreiben also meinetwegen Gewinner, Ausrufungszeichen, NNEN. Also es sieht aus wie das große I, ist ein bisschen anders. Ich habe das bei der Sängerin Pink abgeguckt.
Also wer uns jetzt so zuhört, wird vielleicht denken, meine Güte, es gibt ja viele Ideen, aber sind sie praktikabel? Und ich halte Ihnen jetzt nochmal ein Zitat vom Spiegel entgegen. Das lautet, mit gendergerechter Sprache ist es wie mit Funktionskleidung. Wissenschaftlich auf dem neuesten Stand, fraglos nützlich und sinnvoll, aber so hässlich, dass Ästheten lieber nass werden und frieren.
Ja, dann sollen sie doch. Also ich meine, die Ästhetik und Schönheit ist sowieso, liegt im Auge der Betrachterin.
Eines ihrer bekanntesten Zitate ist, hinter dem generischen Maskulinum verschwinden die Frauen wie hinter einer Burka. Damit provozieren sie natürlich auch.
Noch besser, habe ich gesagt. Also noch viel besser als unter einer Burka, weil eben das generische Maskulin mit einem Schlag tausende Frauen zum Verschwinden bringt, die gerade noch da waren.
Wenn sie dann im Laufe ihrer Karriere auch eben immer wieder neue Ideen entwickelt haben, zugespitzt haben. Dann habe ich mich gefragt, woher kam das bei Ihnen? Hatten Sie Vorbilder?
Ja, natürlich. Also Hedwig Dohm auf alle Fälle.
Die bekannte Frauenrechtlerin.
Ja, also die hat ja einen wunderbaren, intelligenten Witz gepflegt, der im Deutschen nicht so weit verbreitet ist. Weder unter Frauen noch unter Männern, also ich meine Tucholsky und solche Leute, die aber auch sehr patriarchalisch gedacht haben, werden für ihren Witz gelobt. Hedwig Dohm, die eigentlich noch viel witziger ist, wird gerade jetzt wiederentdeckt und gewürdigt. Das war die Tradition, an die ich mich gehalten habe. Und letztlich auch, ich bin Anglistin, ich bin nicht Germanistin. Und also mein stilistisches Ideal war eigentlich eher die englische und amerikanische Sprachwissenschaft und auch Sprachphilosophie. Also die ist zwar nicht so witzig, aber jedenfalls allgemeinverständlich. Also so jemand wie John Langshaw Austin schreibt sehr, sehr verständlich, also die tiefsinnigsten Gedanken. Das war so ein anderes stilistisches Ideal, was sich auch mit dem feministischen Ideal verband. Wir wollen, dass uns möglichst viele Menschen, besonders Frauen, verstehen, auch was wir da in der Wissenschaft produzieren.
Das ist auch eine Kritik von Ihnen heute an den Gender Studies, dass sie oftmals nicht genügend verständlich sind?
Ja, das, und damit passen sie sich an den männlichen Betrieb an. Und ich nenne das feministisches Imponiergehabe. Dann hat also der Feminismus die akademischen Weihen bekommen und wurde immer unverständlicher, um praktisch die männliche Hochachtung sozusagen anzuregen. Das ist für mich der männliche Stil. Ich mag ihn einfach nicht. Es ist auch ein sehr deutscher Stil. Noch schlimmer eigentlich im Italienischen, da war ich mal auf einer Tagung. Es war grauenhaft.
Luise F. Pusch, um Sie kennenzulernen, gehört es auch dazu, Ihre Musikauswahl zu hören, weil Sie auch eine Frau sind, die viel Musik in ihrem Leben gehört hat und die Sie begleitet. Wir haben zuerst auf der Agenda stehen die Arie »Wie zittern und wanken« aus der Kantate »Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht« von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 105. Sie haben sich ausgesucht eine Aufnahme mit Barbara Schlick. Warum diese Wahl?
Ich habe diese Arie erst im letzten Sommer kennengelernt. Also ich höre mich zurzeit durch die verschiedenen, also die über 200 Kantaten von Bach, und zwar mit Hilfe des Rundfunks, auch des Kulturradios. Also da gibt es immer diese Sendung Kantate und die nehme ich auf und höre mir dann, was die so bieten an geistlicher Musik. Also ich schätze geistliche Musik sehr. Die Leute haben für den lieben Gott immer so gut komponiert, wie sie nur irgend konnten. Das ist also oft sehr, sehr gute Musik. Das habe ich also kennengelernt im Sommer. Da war das also irgendeiner der Sonntage nach Trinitatis. Dazu gehört diese Kantate, Herr, gehe nicht ins Gericht. Der Text dieser Kantate ist also fast abartig, würde ich sagen. Um den geht es mir nicht. Es geht mir um diese wunderbare Melodie mit der Oboe. Und ich habe damals also verschiedene Versionen dieser Kantate gehört und zusammen mit meiner Partnerin. Und wir waren uns einig, die Barbara Schlick singt diese Kantate für uns am besten. Also sehr klar, wunderbares Timbre, tolle Musik, merkwürdiger Text.
Musik von Johann Sebastian Bach. Sie hören Radio 3 vom RBB und die Wiederholung eines Gesprächs mit der Linguistin Luise F. Pusch aus dem Jahr 2019, moderiert von Friederike Sittler.
Sie haben eben, Frau Pusch, gesagt, dass Sie diese Musik auch mit Ihrer Partnerin hören. Eines Ihrer Bücher ist ja Ihrer ersten großen Liebe gewidmet, Sonja. Das Buch ist 1981 erschienen, damals allerdings unter einem Pseudonym, Judith Offenbach. Und der Untertitel lautet »Eine Melancholie für Fortgeschrittene«. Wer war Sonja?
Sonja war eine sehr schöne junge Frau. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 21, im Studentenheim, wie es damals hieß. Waren auch viele Studentinnen drin. Und sie war im Rollstuhl. Sie war da hineingekommen durch einen Selbstmordversuch. Sie war nachts von einer Mauer in Bonn gesprungen. Und sie hatte viele Menschen, die sich da um sie kümmerten. Aber wir beide haben uns dann sehr schnell angefreundet. Dann ging sie aber wieder in die Mayo-Klinik, verließ uns also für ein Jahr und schickte von da immer so eine Art Liebesbriefe an mich. Und ich wusste nicht genau, was meint sie hier? Sind das Liebesbriefe oder ist das einfach ihre überschäumende Art? Na, jedenfalls, wir haben uns dann gefunden und begann eine Liebesbeziehung, die sehr gut eben verschleiert werden konnte hinter dieser Fürsorgebeziehung. Sie brauchte ja sehr viel Hilfe und ich war dann eben diejenige, die sie dazu am liebsten bei sich hatte und haben uns von 64 bis 72 da so durchs Leben geschlagen, immer in Camouflage, also im Versteck lebend, was entsetzlich schwierig war. Sie neigte eigentlich immer zum Selbstmord und sagte, ich glaube, wenn meine Mutter und meine Eltern nicht mehr leben würden, dann würde ich mich umbringen. Das Leben im Rollstuhl war für sie sehr, sehr mühsam, kann man sich vorstellen. Und sie hatte ja eigentlich schon sich beseitigen wollen. Sie hatte depressive Züge. Außerdem neigte sie zum Alkoholmissbrauch. An sich war sie wahrscheinlich Alkoholikerin, aber damals gab es darüber nicht genügend Wissen. Ich dachte nur, sie trinkt manchmal gerne, aber ihr Charakter veränderte sich dann auch, sodass wir uns auch allmählich entfremdet haben. Aber ich konnte mich eigentlich nicht von ihr trennen unter diesem Druck, dass sie sich dann umbringen würde. Also die Beziehung wurde anstrengend. Ich habe mich dann in eine andere Frau verliebt. Ich glaube, nur auf diese Weise konnte ich mich überhaupt aus der Beziehung herausziehen. Das wurde dann auch zu einer Katastrophe, kam gleich ihr zweiter Selbstmordversuch. Ich fühlte mich einfach in der Beziehung dann auch gefangen. Als ein Mensch, die mit einer Behinderten zusammenlebt oder mit einer Frau mit Behinderung, wie wir heute sagen, wärst du selbst behindert. Also damals gab es auch keinen Anflug von Barrierefreiheit. Sie konnte einfach nicht in unser Haus kommen, wenn ihr nicht jemand diese eine Bordsteinkante hochhalf mit ihrem Rollstuhl. Also sie brauchte eigentlich immer Hilfe, Selbstständigkeit war schwierig. Und andererseits war ich auch behindert durch meine eigene Neurose. Ich hatte also eine schwere Angstneurose, eben als Lesbe im Versteck aufwachsend in diesen 50er und 60er Jahren. Das war ja eigentlich was Schlimmeres, konnte man sich gar nicht vorstellen. Ich war schwer behindert, aber nur psychisch, man sah es nicht. Und so haben wir beide uns aneinander festgehalten und auch viel, viel sehr, sehr Schönes miteinander erlebt.
Dieses Buch heute nochmal zu lesen, ja, es ist erschreckend. Sie haben mit einer schonungslosen Offenheit all das geschildert. Es ist auch, man merkt den Prozess des Schreibens, das immer wieder ansetzen, all das beschreiben Sie. Das Buch hat auch fast 400 Seiten. Es ist unglaublich kompliziert und es ist für mich auch nochmal so ein Zeugnis dieser Zeit, eben als lesbische Frau ja im Versteck zu leben, so wie Sie es gerade geschildert haben. Und Sie beschreiben den Selbsthass, die Vorurteile gegen Homosexualität, die sie ja auch mit aufgesogen hatten, bevor sie selber in die Pubertät kamen. Mhm. Und dass sie in der Analyse immer noch das Ziel hatten, mit ihrem Therapeuten zusammen eigentlich normal zu werden und einen Mann zu lieben. War das wirklich das Ziel, eigentlich loszukommen von dieser lesbischen Liebe?
Ja, ich konnte einfach mit dieser Angst und dieser Verachtung der Gesellschaft, eigentlich konnte das nicht mehr aushalten und war bereit, alles zu tun, was dazu notwendig wäre. Und der Glaube da allgemein war der, ja, durch eine Analyse lässt sich das vielleicht reparieren. Also das war mein Selbstverständnis, ich bin nicht richtig. Ich kam dann zum Glück zu einem sehr aufgeklärten Schweizer Psychoanalytiker, der mir gleich sagte, das wird nichts. Also ich habe das noch nie erlebt. Das Einzige, was ich für sie tun kann, ist, dass ich ihr Selbstbewusstsein stärke, dass sie diesen Kampf besser bestehen können. Und das hat er dann auch wirklich sehr erfolgreich gemacht. Ich dachte, er könnte auch Sonja helfen und wollte gerade, also wir hatten noch sehr viel Kontakt. Ich habe auch mich oft mit ihr noch getroffen. Und ja, wir wollten gerade wieder zusammenziehen. Sie sollte dann auch bei diesem Analytiker gestärkt werden. Und da hat sie sich dann aber umgebracht.
Und Sie haben im Anschluss dann über mehrere Jahre hinweg dieses Buch Sonja geschrieben. Sie haben es unter Pseudonym veröffentlicht, obwohl ich denke, bei dem vielen, was Sie geschrieben haben, Sie vielleicht auch identifizierbar waren damals. Warum wollten Sie mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit, dass Sie sie aufgearbeitet haben, ist mir klar, aber warum sie veröffentlichen?
Das sollte ein politisches Buch sein. Also ich wollte, dass solche Lebensläufe nicht mehr vorkommen nach Möglichkeit. Ich wollte dazu wirklich das tun, was ich konnte. Es war ein politisches Anliegen durch genaue Schilderung des Alltags, so wie Lesben wirklich leben. Ich kannte ja auch viele andere, die lebten wirklich völlig anders als das Bild, was man von ihnen zeichnete in den Zeitungen und in der Öffentlichkeit. Das wollte ich praktisch als Beleg dafür oder als Aufklärungsbuch. Ich wollte ihr auch ein Denkmal setzen. Das ist wohl oft, wenn man Schuldgefühle hat. Es war bei mir ja mit unglaublichen Schuldgefühlen auch noch verquickt, weil sie sich ja auch umgebracht hatte, weil ich sie verlassen hatte. Deswegen hat es auch den Titel Eine Melancholie für Fortgeschrittene. Es war einfach nicht nur ein Problem, es waren sieben und alle waren eigentlich nicht auszuhalten. Und trotzdem hat das 7 Jahre lang gehalten und hat sie 7 Jahre lang nicht versucht, sich umzubringen.
Das Buch ist, was ich schon erstaunlich fand, bei Surkamp veröffentlicht worden. Also, ja, dass sich der Verlag an diesen Stoff herangetraut hat, damals 1981. Und es ist sehr erfolgreich geworden. Wie kam es dazu? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich glaube, es war ganz wichtig für viele Lesben damals. Die haben das einfach aufgesogen. Ich höre das heute noch, dass Buch hat mir unheimlich viel bedeutet. Also es waren im Wesentlichen die Lesben, die das gekauft haben. Und eine Lesbe hat einen Artikel darüber noch, bevor das Buch erschienen war, im Stern veröffentlicht. Mit einem Bild von mir, aber von hinten. Und da ich immer irgendwelche Clark-Schuhe trug, haben einige Leute mich an diesen Schuhen dann doch identifiziert. Und ich dachte, jetzt geht die Welt unter. Aber es ist nichts Negatives passiert. Also, dass ich hinterher als feministische Linguistin alles habe durchstehen müssen oder verloren habe an Karrieremöglichkeiten, das war durch dieses Buch, wo ich das eigentlich erwartet hätte, gar nicht passiert.
Ich vermute, dass der Erfolg auch daran lag, dass es damals ja schwer war, auch an Informationen über andere zu kommen. Es gab noch nicht das Internet, es gab nicht so viele Beratungsstellen und dass, ja, Frauen, die selber auf der Suche waren nach ihrer Identität, das vielleicht, ja, auch begierig aufgesogen haben, ja, und vielleicht auch tröstlich, dass es bei ihnen auch so schwierig war und andere dann sich aufgehoben fühlten.
Als Spiegelung praktisch des eigenen Lebens, das war es für viele, sie sahen sich quasi zum ersten Mal gespiegelt. Es war bei vielen nicht ganz so extrem, aber viele Teile waren doch sehr ähnlich.
Beneiden Sie manchmal heute junge Frauen, dass sie so unkompliziert, zumindest in größeren Städten hier in Deutschland, leben können, dass sie so leicht zu ihrer Identität im Verhältnis zu damals finden könnten?
Nein, ich beneide sie nicht. Ich freue mich. Also es ist ja das, wofür ich gearbeitet habe, dass sich das ändert. Und das ist nun eingetreten, wahrscheinlich letztlich durch die AIDS-Katastrophe, eben eine andere Katastrophe, wo die Schwulen und auch die Lesben dann, die ihnen geholfen haben, gesagt haben, das Leben ist einfach zu kurz, um sich da immer zu im Versteck aufzuhalten. Wir wollen jetzt leben wie andere auch. Und diese Attitüde finde ich wunderbar, dass junge Menschen, junge Lesben einfach frei auftreten können, wie es sich gehört.
Das andere Thema, Sie haben es gerade schon angeschnitten, der Karriereknick. Sie waren eine, wie Sie selber sagen, traditionelle Linguistin. Sie hatten ein Heisenberg-Stipendium, Sie hatten Lehrstuhlvertretungen und dann kam das Buch Das Deutsche als Männersprache. Ich glaube, das war der Punkt 1984, als dann, ja, der Karriereknick kam. Plötzlich wurden Sie nicht mehr eingeladen für Lehrstuhlbewerbungen und für...
Ja, ich war sonst immer in meinem Fach, wurde ich immer eingeladen, wenn ich mich mal beworben hatte. Aber als Heisenberg-Stipendiatin wollte ich das natürlich bis zur letzten Minute auskosten. Das ist ja praktisch eine Forschungsprofessur, was jede sich wünscht. Aber als ich dann wieder in die Mühle sollte, wollte mich niemand mehr. Das hatte sich rumgesprochen, die Frau ist ja jetzt leider wahnsinnig geworden. Die war mal eine gute Linguistin und jetzt hat sie diese verrückten Ideen da mit Männersprache und vergisst ganz, wie hier die Machtverhältnisse sind, denn schließlich haben hier die Männer das Sagen an der Uni und sie lehnt sich dagegen auf. Das ist einfach dumm von der Frau und wir wollen auch keine, die da in unserem Fachbereich Ärger macht. Außerdem in Konstanz war die feministische Linguistik dermaßen beliebt. Also wir zogen Studierende, Studentinnen aus ganz Süddeutschland, aus Zürich kamen sie, aus Wien, aus Stuttgart, kamen alle in den Sommerferien nach Konstanz, um unsere Sommerkurse zu machen, um an der Quelle bei Senta Trömeplötz und mir feministische Linguistik zu lernen. Alle wollten bei uns studieren und das war den Männern unheimlich an der Uni. Das haben sie uns nicht gegönnt, sie waren neidisch.
Haben Sie ihnen damit dann auch die wirtschaftliche Basis entzogen? Also Sie waren ja eigentlich auf eine Karriere in der Universität vorbereitet.
Ich war 20 Jahre, war ich gut gefördert worden, sehr gut ausgebildet. Ja, also ich hatte dann eigentlich nach dem Heisenberg-Stipendium kein Einkommen mehr. Ich hatte allerdings sehr viel gespart, weil also da wurde das so reichlich gezahlt, dass ich also viel hatte zurücklegen können. Davon konnte ich ein paar Jahre überleben. Und gleichzeitig durch das Buch Deutsch als Männersprache und dadurch, dass die Uni das Thema einfach abblockte, wurde ich pausenlos eingeladen zu allen möglichen Veranstaltungen unseres reichhaltigen Kulturbetriebs. Den kannte ich bis dahin gar nicht so. Und ich habe das also sehr schätzen gelernt. An der Uni ist Frau ja abhängig von diesen Männern, die da an der Uni das Sagen haben. Also praktisch von einer Institution, meist der Heimatuni oder der Scientific Community, die auch von Männern beherrscht war. Und jetzt gab es da also viele Institutionen, die mich gerade deswegen haben wollten, weil ich als Dissidentin bekannt war. Ich war die Einzige, die darüber was sagen konnte und Sender eben auf ihrem Gebiet, was die Gesprächsanalyse betraf. Wir waren die Stars.
Und so ging es dann mit ihrer Karriere weiter. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf Sonja zurückkommen, und zwar musikalisch, denn vielleicht ist auch ein bisschen eben zu kurz gekommen, auch das Schöne ihrer Beziehung mit Sonja. Und das war unter anderem auch, die Musik so zu teilen. Sie schreiben über den nächsten Musiktitel, den wir spielen werden, dass es der Geburtstag 1973 war, also ihrer. Sonja und sie waren sofort elektrisiert. Bella, die andere Frau, die da im Spiel war, war freundlich und verständnislos. Sie begriff überhaupt nichts von der gewaltigen, traurigen Leidenschaft dieser Musik, die für Sonja und mich wohl die Quintessenz unserer Liebe und unseres Lebensgefühls zum Ausdruck brachte. Schumann. Was ist es von Schumann, was so diese Leidenschaft auslöst?
Die G-Moll-Sonate. Der Anfang dieser G-Moll-Sonate ist einfach gewaltig, musikalisch, also im Fortissimo und im Prestissimo, und das kann eigentlich nur Martha Argerich so spielen, wie es sich gehört, also in diesem Wahnsinnstempo. Ja, es ist laut und wild, und zugleich kann diese Musik ja nur gespielt werden, wenn man äußerste technische Brillanz hat. Deswegen also dieses Kalte auch, also das ist einerseits ungeheuer leidenschaftlich und zugleich ungeheuer beherrscht. Und das ist die Quintessenz auch des lesbischen Lebens damals. Es war, weil es so beherrscht werden musste, auch zugleich sehr leidenschaftlich. Es durfte sich eigentlich irgendwie nicht so nach außen äußern. Und hier ist es einfach mehr so das Virtuose an der Musik, was voraussetzt, dass du auch sehr, sehr bewusst und kontrolliert bist, während du diesen Ausbruch da produzierst. Im Grunde ein Widerspruch in sich.
Sie hören die Wiederholung eines Gesprächs aus dem Jahr 2019.
Die Musik ist heute ausschließlich von Männern komponiert, aber von Frauen gespielt. Und das wundert nicht bei meinem Gast heute, der Linguistin Luise F. Pusch. Sie haben seit 1986 eine Partnerin in den USA, eine Germanistin. Und sie leben sowohl in Boston als auch in Hannover. Wie erleben Sie denn heute Amerika?
Wir wissen alle, was da aus Amerika kommt zurzeit, und Trump ist unerträglich, und das gilt eben auch für die eine Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner, mit der ich zu tun habe. Die sind verzweifelt und kämpfen also Tag und Nacht gegen Trump und alles, was er macht und was die Republikaner machen. Und das sage ich aber immer hier so vermittelnd, wenn die Deutschen sagen, also mit Amerika haben wir ja jetzt nichts mehr am Hut, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Ich sage, doch, wir dürfen die eine Hälfte nicht im Stich lassen, wir müssen helfen und mitkämpfen. Es ist also die Verantwortung der Welt eigentlich, diesen Rechtsruck, den er jetzt legitimiert, uns dagegen zu stemmen.
Ich stelle mir das schwierig vor, zwischen Boston und Hannover die Lebensorte immer wieder zu wechseln. Darf ich fragen, wie Sie das künftig planen? Also wenn Sie es eines Tages nicht mehr so können, diese weite Reise auf sich zu nehmen, den Lebensabend in Amerika oder in Deutschland?
Ich denke, das haben wir also besprochen, dass wir das wohl vom Schicksal abhängig machen werden. Also irgendeine wird vielleicht mal krank werden, vielleicht schwer krank. Und dann werden wir in dem Land bleiben, wo die dann also ihre Krankenversicherung hat. Die andere wird dann dazukommen. Falls es uns beide gleichzeitig trifft, dann haben wir ein Problem. Aber das hoffen wir halt nicht so. Ansonsten hat uns diese Art des Lebens viel Gutes gebracht. Also viel Unabhängigkeit bei gleichzeitiger Nähe. Also wir sind zusammen 8 Monate im Jahr und 4 Monate getrennt. Und ich glaube, das ist für jede Beziehung gar nicht schlecht. Also mein Ideal war immer so in einem Haus zu wohnen, aber in 2 verschiedenen Wohnungen. Also um die Unabhängigkeit zu wahren. Und jetzt hier ist es so, sie war eben Professorin erst und war da gebunden, musste unterrichten. Ich war frei und konnte da mehr hinkommen. Seit sie emeritiert ist, habe ich gesagt, so jetzt sollte das aber doch paritätisch geschehen und du solltest genauso viel reisen wie ich. Und das tun wir jetzt auch sehr genau. Es ist mühsam, wenn ich dann wieder nach Hause komme, weiß ich nicht mehr, wo der Zucker und der Tee ist, muss das alles erst wieder finden. Nach 2 Monaten hat Frau vieles vergessen. Aber eben, ich habe mir gesagt, wir können der anderen je einen ganzen Kontinent bieten, nicht wahr? Wir sind da beheimatet, wir kennen uns da auch viel besser aus als die andere. Das ist doch unglaublich, ein ganz großer Reichtum eigentlich.
Was wir ja jetzt hier mit dieser Sendung, das Gespräch, tun, ist auch eine Biografie zu erzählen, einen Lebensweg. Und das ist auch ein großer Teil Ihrer Arbeit, Luise F. Pusch, weil Sie immer den Kalender Berühmte Frauen herausgeben. Der ist noch so herrlich analog, der erscheint immer noch bei Suhrkamp. Sie schreiben sehr viele Biografien über Frauen, in der eigenen aber Rubrik Fembio. Haben Sie mal überlegt, zu Wikipedia überzuwechseln? Weil bei Wikipedia fehlt es ja noch an Frauen. Da sind doch deutlich mehr Männerbiografien vorhanden.
In der Tat, ja. Also ich habe da früher mitgewirkt, habe vor allen Dingen korrigiert und habe mehr feministische Perspektive hineinbringen wollen. Zum Beispiel, ich erinnere mich an Eleanor Roosevelt. Da hatten die überhaupt nur einen ganz kurzen Artikel. Das interessiert ja die Deutschen nicht so sehr, während sie ja in den USA praktisch eine ganz große Ikone ist. Und da schrieb ich also zwischen 1906 und 12 war sie pausenlos schwanger. Das waren, so viel ich weiß, ihre eigenen Worte. Und das wurde mir dann sofort hinaus redigiert. Stattdessen hieß es dann, war sie des Öfteren schwanger oder so ähnlich. Und etliche andere Dinge, die mich geärgert haben, es wurde dann wieder verwässert. Also meine Sammlung bei Fembio ist eben genau darauf aus, dass der feministische Blickwinkel sehr berücksichtigt wird, dass die Biografien feministisch sensibel geschrieben sind. Das ist auch der große Unterschied zu Wikipedia. Wenn ich das bei Wikipedia einstellen würde, dann würde wieder die Horde der männlichen Redakteure darüber herfallen. Dazu ist mir das zu schade. Erstens meine Arbeit und zweitens auch die Arbeit der anderen sowieso. Und ich mache mich mit denen nicht rumschlagen. Und was jetzt passiert, ist eben, dass die routinemäßig bei Fembio sich orientieren. Wenn wir eine neue Biografie da haben, dann bringen sie sie bald bei Wikipedia. Leicht gekürzt, etwas umgeschrieben und das ist mir auch recht. Und sie verlinken eigentlich auch alles immer zu Fembio, sodass also der Bezug zu einer feministisch ordentlichen Biografie jedenfalls auch bei Wikipedia da gegeben ist.
Das ist jetzt nochmal ein eleganter Bogen, weil ich erst dachte, naja, eigentlich geht es ja auch darum, genau in einer männerdominierten Gesellschaft Einfluss zu nehmen und sich nicht in die Nische zurückzuziehen. Aber wenn Sie natürlich sagen, es hat jetzt den Einfluss, ist Ihr Ziel ja.
Ja, ich war eigentlich schon immer wirklich sehr gegen Energieverschwendung von Frauen. Also viele Frauen arbeiten sich damit ab, irgendetwas in diesen Männerinstitutionen zu bewirken. Das schaffen sie dann auch schließlich, aber darüber sind sie dann alt und grau und traurig geworden. Deswegen finde ich immer besser, wenn Frau ihr eigenes Ding macht und die Männer dann schließlich darauf aufspringen. Also ich habe zum Beispiel eine Kritik des Duden geschrieben, die hieß, sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott. Das Duden-Bedeutungswörterbuch als Trivialroman. Das war also eine sehr böse Satire auf die Auswahl von Beispielsätzen im Bedeutungswörterbuch von 83. Alle sagten, das musst du ja doch jetzt an den Duden schicken. Ich habe gesagt, nein, die werden das schon finden. Und wenn ich ihnen das schicke, landet es im Papierkorb. Aber wenn sie es von vielen anderen hören, von Leuten, die sie ernst nehmen, mich nehmen sie ja nicht ernst, dann bewirkt es wahrscheinlich was. Und genauso ist es auch. Und heute höre ich also von vielen Frauen, die da jetzt auch mehr das Sagen haben in der Duden-Reaktion. Das war damals ein ganz wichtiger Beitrag, der hat uns sehr geholfen in unserer Kritik. Wir kriegten so viel Schelte, dass wir das alles umgeschrieben haben und jetzt sehr viel mehr vernünftige Beispiele über Frauen da hineintun und nicht nur sowas, die sah zu ihm auf wie zu einem Gott und ähnlichem Blödsinn.
Dann braucht es aber doch Frauen in beiden Organisationsformen, also sie, die von quasi dann außen kommt, ihr es macht, dass dann entdeckt wird, aber auch die Frauen, die in den Institutionen sind und denen geholfen wird, auch nochmal die Rückendeckung bekommen.
Das ist richtig, also beides ist wichtig.
Was macht es mit Ihnen, dass es ja doch eine sehr starke Lobby derjenigen gibt, die vehement gegen Feminismus wiederum vorgehen? In der AfD ist auch weit verbreitet das Reden gegen den Genderwahn. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sie googelt oder Frau sie googelt, schon an vierter Stelle kommt eine rechtspopulistische Seite. Da wird das Argument der Feministin umgedreht und ihnen wird also sexistische Volksverhetzung vorgeworfen. Dieser doch sehr druckvoller Auftritt, beschreibe ich es mal halbwegs neutral. Macht das was mit Ihnen?
Also ich bin das ja gewöhnt, seit ich das mache. Ganz starker Gegenwind oder in meiner eigenen Zunft, also die Karriere verloren, das war dann also wirklich hart. Einfach weil Ihnen das, was ich machte, nicht gefiel, was ich aber meinerseits nicht lassen wollte, weil ich es für das Beste hielt, was mir bis dahin eingefallen war. Also dagegen ist das ja eigentlich nur ein lindes Lüftchen. Gegen das, was ich bereits habe einstecken müssen und letztlich überwunden habe, dadurch, dass ich eigentlich jetzt Ihnen dankbar sein muss, dass ich da nicht an dieser Männeruni erkrankt bin und frühzeitig verstorben, sondern mehr draußen habe wirken können, viel mehr habe bewirken können. Das ist das eine. Diese Pöbelseite, wo ich am Feministinnenpranger stehe, zusammen mit anderen, die wünschen uns also da irgendwie das Schlimmste und verdammen uns. Es ist nichts anderes zu erwarten von ihnen. Ich gucke da selten hin. Was mich allerdings wirklich sehr mitgenommen hat, war der Shitstorm, dem ich ausgesetzt war, nachdem ich die Glosse geschrieben habe, Frauenquote fürs Cockpit. Das war also, nachdem diese Maschine German Wings da in die Alpen gesteuert worden war, 150 Tote und eben 16 aus Haltern. Und da wurde immer von den Schülern geredet und von den Lehrern, die da also gleich 16 umgekommen waren in der kleinen Stadt. Und ich dachte, also Sprachausflug, das kann ja eigentlich nicht sein, das sind doch wahrscheinlich Schülerinnen. Tatsächlich waren es 2 Schüler und 14 Schülerinnen und die Lehrer waren beide Lehrerinnen. Und da habe ich dann gesagt, also wir reden hier gerade über die Quote. Das war gerade geschehen, also Quote, glaube ich, in den DAX-Vorständen. Ich bin aber sehr für die Quote im Cockpit, denn die Frauen neigen einfach nicht so sehr zu diesen Schandtaten und also was man dann so nennt, also Familienauslöschung und so, erweiterter Suizid, das sind ja völlig verharmlosende Ausdrücke für Massenmord. Und die Frauen neigen nicht dazu, also es wäre sowieso wichtig, wir haben nur 6%, da mehr Frauen zu haben und jetzt noch mehr. Und dann kam der Shitstorm, der mir vorwarf, ich würde diese Katastrophe für meine lächerlichen feministischen Zwecke instrumentalisieren. Da haben sich viele dran gehängt, wahrscheinlich auch Leute, die eigentlich neutral sind, weil sie irgendwie nach solchen Katastrophen sucht Frau einen Schuldigen oder eine Schuldige, wo sie irgendwie ihren Hass abladen kann. Und ich war da offenbar ein günstiges
Objekt. Man könnte ja natürlich auch sagen, okay, das Unglück als solches, die Tötung so vieler Menschen ist so monströs, dass dann so ein kleinerer Aspekt wie eine Quote im Cockpit zu banal erscheint.
Aber ich meine, also das ist trotzdem ein ernstzunehmender Vorschlag aus vielen Gründen. Das Ganze wurde leider durch Alice Schwarzer verzerrt. Die hat da in Eile praktisch suggeriert, dass solche Sachen speziell gegen Frauen gerichtet werden, was also ein absoluter Blödsinn ist. Dass Frauen oder Männer waren dem Menschen vollkommen egal. Ich habe das nie gesagt, aber der Artikel erschien dann in der Emma online und die hat einen Vorspann geschrieben und viele haben wahrscheinlich nicht mehr als den Vorspann gesehen und der war in dieser Weise irreführend.
Es ist natürlich heute schwierig, ne? Also zum einen diese mediale Verbreitung, Sie selbst sind auch auf Twitter, es geht alles sehr, sehr schnell und die Solidarität unter Frauen ist ja auch nicht immer gegeben gewesen und ist sie bis heute nicht.
Nein, nein, keineswegs. Also wenn Sie mich fragen, wie ich das nun überstanden habe, das war ja so die Ausgangsfrage. Ich habe es überstanden, weil ich einerseits schon gestellt bin, durch schon vieles überlebt habe in dieser Art und weil ich andererseits noch viel mehr Zuspruch bekommen habe. Also in der Zeit, meine Followers bei Twitter haben sich verdoppelt, auch bei Facebook. Also ich habe eine große Welle von Sympathie gleichzeitig bekommen. Und das hat dann sehr geholfen.
Darf ich Sie am Ende fragen, Frau Pusch, was wünschen Sie sich, was in näherer Zeit noch als Erfolg passiert, dass es eine Form gibt, wie wir gendergerecht sprechen? Oder was ist so Ihr Nahtraum feministisch?
Ich denke, also das mit der Sprache, das dauert noch ein Weilchen, aber hat sich wieder sehr belebt, die Debatte, das finde ich ausgezeichnet. Und eben eine uralte Forderung von mir steht jetzt auf dem Programm, sogar im Bundestag, das ist die Parität. Ich habe immer gesagt, wir sprechen hier von einer Volksvertretung, das ist bestenfalls eine Mannsvolksvertretung, was wir da haben. Es ist ein Männergesangverein, ein paar Frauen da drin, das ist also einfach...
Immerhin 30%.
Ja, aber damals waren es noch weniger, als ich das sagte. Wir haben uns ein bisschen fortentwickelt, aber gerecht wäre ja eigentlich 52%, das ist eben, die Frauen sind die Mehrheit. Und da die Männer rechnen können, wissen sie, dass sie dann lange nichts mehr zu melden haben, deswegen kämpfen sie gegen die Mehrheit. Oder auch einfach die Privilegien zu erhalten. Also wenn Sie mich fragen, was ist also das aussichtsreichste, interessanteste Projekt, das ist die Parität für mich. Die Besetzung der demokratischen Gremien, und zwar nicht nur der Parlamente, sondern auch sowas wie Filmförderung. Das habe ich schon 1988 zusammen mit Helge Sander gefordert. Paritätische Besetzung all dieser Förderungsgremien, wo zwar Katholiken und evangelische Männer sitzen, aber es ist alles paritätisch, aber keine Frau zu sehen und deswegen kriegen wir diese ganzen Männerfilme, die wir nicht sehen wollen. Also Parität ist sehr, sehr hoffnungsvoll zurzeit.
Vielen Dank, Luise F. Pusch. Sie können das Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, nachhören oder gleich als Podcast abonnieren. Bleibt uns nur noch über den letzten Musiktitel zu reden, den Sie ausgewählt haben. Das ist eine B-Dur-Sonate von Franz Schubert. Und ja, warum haben Sie die ausgewählt und in welcher Fassung?
Ja, das ist die große B-Dur-Sonate, die letzte Sonate, die Schubert komponiert hat in seinem Todesjahr. Und ist für mich einfach ja, ungefähr das Größte in der Musik, zumindest in der Klaviermusik. Es ist ergreifend und erschütternd. Ich bin erst praktisch in meinen 20er Jahren, frühen 30er Jahren mit Schubert so richtig bekannt geworden. Bis dahin war ich einfach nicht reif dafür und hatte mehr so Händel, Bach und Mozart, also diese klassische Klassik. Die Romantik war mir noch sehr verschlossen. Habe ich langsam gelernt und dann bin ich aber dabei geblieben. Schubert ist weiterhin mein Lieblingskomponist. Und dieses ist neben dem Streichquintett und dem G-Dur-Quartett alles aus seinem letzten Jahr. Ja, für mich einfach ungeheuer ergreifend und bewegend. Ich würde es gerne selber spielen, aber es ist kein Gedanke daran. Und die Pianistin Maria João Pires ist übrigens mein Jahrgang 1944, ist auch schon lange meine Lieblingspianistin. Sie hat einfach eine unglaubliche Kultur, Empfindsamkeit, Intensität in ihrem Spiel, die mich immer wieder glücklich machen.
Wir würden gerne die ganze Sonate spielen. Das schaffen wir jetzt nicht, aber wir bekommen, wie in dem gesamten Gespräch, eine Idee davon, welche Musik Ihnen wichtig ist. Luise F. Pusch, bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen Dank und mein Name ist Friederike Sittler.
Das war ein Gespräch, das Friederike Sittler im Jahr 2019 mit der Linguistin Luise F. Pusch geführt hat. Im Januar ist die feministische Sprachwissenschaftlerin 80 Jahre geworden.